Das ist mal echt ein schrulliger Typ. Der trägt keinen roten Nikolausmantel, sondern einen braunen Kamelhaarmantel. Der isst keine Lebkuchen mit süßem Honig, sondern Heuschrecken mit wildem Honig. Der schmückt keinen Weihnachtsbaum, sondern der sagt, dem Baum ist die Axt schon angelegt. Und er säuselt nicht, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, sondern sein Adventslied heißt, Gott kommt zum Gericht, bereite dich drauf vor. Ein schrulliger Typ, du weißt, von wem ich rede? Johannes der Täufer. Die Menschen haben gedacht, das ist er, das ist der Messias, der Retter der Welt. Aber er hat sofort widersprochen und gesagt, nein, ich bin's nicht, aber nach mir kommt einer, der ist es, auf den hört. Johannes ist ein Hinweisschild auf Jesus und so stellt er sich an den Jordan und ruft, bereitet euch vor auf den Messias. Lasst euch taufen und zeigt damit, es ist mir ernst mit Gott, mit Glaube. Und die Leute, was machen sie? Sie pilgern in Scharen. Und wenn sie dort bei ihm sind am Jordan, was hören sie von ihm? Der sagt doch tatsächlich, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht. Jetzt beschimpft er die auch noch. Schlange, wenn du Schlange genannt wirst, erinnert mich irgendwie an den Vorfall im Paradies, Sündenfall genannt, heißt so viel wie Teufelsbrut. Mensch, Johannes, was ist in dich gefahren? Der zieht so richtig vom Leder. Und was machen die Leute? Die kommen umso mehr. Stell dir vor, ich würde mich an Weihnachten hinstellen und sagen, oh, ihr verlogenen Möchtegern-Christen, heute sind wir da, aber sonst ganz ja nicht. Außen hui und innen pfui. Was wird passieren? Empörung in der ganzen Kirche, heftige Diskussionen unterm Christbaum. Und ich bekäme wahrscheinlich einen Anruf von meinem Chef, Herr Weber, prima, Sie scheuchen auch noch den Letzten aus der Kirche. Erstaunlich, bei Johannes gab es keine Beschwerden. Keiner verlässt den Gottesdienst, obwohl der ja denen dermaßen heftig den Kopf wäscht. Im Gegenteil, der pflaumt sie an und sie kommen immer mehr. Warum? Schauen wir uns doch mal an, was sagt Johannes? Welchen Vorwurf hat er denn? Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Menschen damals haben sich darauf verlassen, wir gehören zum auserwählten Volk Gottes, Nachkommen Abrahams, Gott segne uns, ah ja, uns passiert nichts. Sie haben das Selbstbewusstsein eines kräftigen Baumes, der stark ist und stabil steht. Aber Johannes sagt, von wegen. Ihr Früchtchen, ihr bringt keine Früchte. Merkt ihr denn nicht, die Axt ist angelegt. Pass auf, sonst wirst du umgehauen und weggeworfen. Ich habe mir überlegt, was würden Johannes heute sagen? Vielleicht genau das Gleiche. Was macht dich denn so sicher, dass du im Gericht bestehst? Meinst du nur, weil du Mitglied bei einer Kirche bist, ist alles in Ordnung? Meinst du nur, weil du regelmäßig deine Kirchensteuer zahlst, ist Gott zufrieden? Meinst du, nur weil du getauft bist, kommst du automatisch in den Himmel? Täusch dich mal nicht. Die Menschen damals sind alarmiert und aufgerüttelt. Johannes redet Klartext und sie fragen sich, ja, was soll ich denn tun? Und Johannes antwortet, ich habe es farbig gemacht, zwei Dinge. Schritt 1, Johannes, kehrt um. Wende dich deinem Gott zu. Und das ist für mich nichts Einmaliges, sondern ich finde, es beschreibt doch ganz gut Christsein. Wende dich immer wieder Gott zu. Sei mit ihm in Kontakt. Später wird Martin Luther genau damit seine Reformation beginnen. Die erste These, die er an die Tür nagelt, heißt: Das ganze Leben der Gläubigen soll Buße sein. Buße, altes Wort, meint nichts anderes als Umkehr. Wende dich Gott zu. Halt inne und nimm Gott bewusst im Blick. Wie mache ich denn das? Na, zum Beispiel, wenn ich in seinem Wort lese. Viele Bibelleser merken, dieses Buch, das ist ein starkes Stück Glaubens- und Lebenshilfe. Da redet Gott mit mir und ganz konkret von meinem Alltag. Daneben das Gebet. Stell dir vor, der Schöpfer und Herr der Welt, der will hören, was du ihm zu sagen hast. Mensch, was für ein Privileg. Umkehr, sich Gott zuwenden und daraus kommt dann die gute Früchte. Das ist Schritt 2, praktisches Leben. Wenn ich Gottes Herzschlag spüre und merke, sein Herz schlägt für mich, dann spüre ich gleichzeitig, Gottes Herz schlägt auch für meine Nachbarn, für meinen Arbeitskollegen, Vereinskameraden und so weiter. Dann kann ich dem doch nicht das Leben schwer machen. Im Gegenteil, ich soll ihm helfen, ihm ein Stückchen was von Gott zeigen, ihm vorleben, wie das ist mit Gott. Zeigt durch gute Früchte, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Dass es dir mit Gott ernst ist. Wenn du zu Gott gehörst, dann merkt man das in deinem Alltag. Bring gute Früchte. Ja, und jetzt wollen es die Leute ganz genau wissen. Sie fragen: Mensch Johannes, was sollen wir tun? Wie sieht denn so ein Leben aus, das Gott gefällt? Was will denn Gott von uns? Und Johannes hat Antworten. Da fragten die Leute ihn: Was sollen wir denn tun? Johannes antwortete ihnen: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Ich habe mit einem befreundeten Kollegen mal über diesen Text gesprochen und der hat das übersetzt für uns Schwaben. Und er hat gesagt: Wer zwei Mercedes hat, soll dem einen geben, der keinen hat. So als Hinweis: Ich habe keinen. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn: Meister, was sollen wir tun? Johannes antwortete: Verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete: Beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit dem, mit eurem Soll zufrieden. Drei gute Früchte: Teilen, nicht betrügen, zufrieden sein mit dem, was ich habe. Drei Antworten: Was ist eine gute Frucht? Jetzt habe ich mir aber überlegt, was würde Johannes zu dir sagen? Was würde er dir raten? Und jetzt ergänze ich einfach mal diese Sätze und mach weiter. Nachdem Leute, Zolleinnehmer, Soldaten zu ihm gekommen waren, kam auch Karin zu Johannes und fragte: Johannes, was soll ich tun? Er antwortete: Hör auf, ständig den Streit mit deiner Schwester immer noch mehr zu befeuern. Setz dich ein für Versöhnung. Auch Klaus kam und fragte: Was soll ich tun? Johannes antwortete: Du stellst deine Arbeit immer höher als deine Familie. Investiere in Familie und Ehe, sonst brauchst du dich nicht zu wundern, dass deine Familie kaputt geht. Auch Silvia kam und fragte: Und ich, was soll ich tun? Johannes sagte: Ständig mobbst du deine Arbeitskollegin. Lass das und hilf ihr stattdessen. Und so weiter. Was sagt Johannes dir? Und ich glaube, du kennst dich gut genug und weißt genau, wo Gott mit dir nicht zufrieden ist, wo du bei dir was ändern sollst. Die Frage ist: Was sollen andere über uns sagen? Schlangenbrut? Christen? Was willst du über dich selber sagen? Scheinheilig? Ernsthaft Christ? Gott schickt ja diesen Johannes nicht, um die Leute damals oder uns heute fertig zu machen, sondern er will uns helfen, dass wir endlich merken, an diesem Punkt, da passen Gott und ich nicht zusammen. Und da soll ich was tun. Ein starkes Stück, wie Johannes sich traut, deutlich mit den Leuten zu reden und wie konkret und praktisch. Wie kommt es bei dir an, wenn er so deutlich spricht? Wenn er sagt, du bist gefordert, ändere was. Und wenn er sagt, wenn du keine konkreten guten Früchte bringst, dann ist dein Glaube auch nichts wert. Also bei mir löst es aus, es zieht mich runter, ich kriege Beklemmungen, bei mir wird es eng. Denn wie oft habe ich denn schon versucht, bestimmte Dinge zu tun? Versöhnung statt Streit, teilen statt Egoismus, anderen helfen, statt sie fertig zu machen. Und ich glaube, jeder von uns weiß doch, wo ist seine Lieblingssünde. Ich tue was, wo ich genau weiß, das ist falsch, und ich tue es immer und immer wieder. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, diese Formulierung, was sollen wir tun, die kenne ich doch noch von einer anderen Bibelstelle. Und ich habe gesucht und ich habe sie gefunden, Apostelgeschichte 2. Pfingsten, der Heilige Geist kommt auf die Jünger, Petrus hält seine erste flammende Predigt und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen, wie bei Johannes. Und sie fragten ihn, was sollen wir tun? Wie bei Johannes. Und Petrus antwortete ihnen, kehrt um, wie bei Johannes, lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus. Ah. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Jetzt ist was ganz anders wie vorher beim Johannes. Du hast den Heiligen Geist. Wer an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist. Das heißt doch, für uns heute heißt es nicht mehr, ich streng mich an, ich produziere gute Früchte aus mir heraus, ich will ein guter Christ sein. Sondern bei uns heißt es doch jetzt, wir, der Heilige Geist und ich, wir zwei zusammen machen das. Und dann wird was draus. Das finde ich das Tolle an unserem Gott. Er stellt Forderungen, klar. Aber er hilft uns auch, dass wir das tun können. Bevor ich gute Früchte bringen will, steht schon sein Geschenk, der Heilige Geist. Weil Gott genau weiß, der Martin allein, der schafft es nicht. Und auch nicht die Petra, der Rainer, der Thomas und wie wir alle heißen. Wir schaffen es allein nicht. Es gilt, vielleicht kennst du den Werbeslogan, dass wir gewinnt. Der Heilige Geist und ich zusammen. Und dann klappt's. Der Heilige Geist hilft mir, dass ich ein heiliges Leben leben kann, sodass es zu Gott passt. Und immer wieder, wenn es doch nicht klappt, die Umkehr ist möglich. Aber der Heilige Geist, der befeuert mich und gibt mir den Schwung. Und er hilft. Und dann habe ich mir überlegt, der Johannes, der redet vom Gericht. Was heißt denn für uns Christen Gericht? Schwieriges Thema. Wir alle werden irgendwann hören, wie unsere Anklageschrift gelesen wird. Und jeder von uns wird dann nichts anderes sagen können, als stimmt. So war mein Leben. Aber dann werden wir erleben, wie Jesus sich vor mich hinstellt und sagt, das stimmt, alles berechtigt, aber die Strafe, die er verdient hat, die Strafe, die Martin verdient hat, die habe ich schon lange am Kreuz getragen. Er soll frei sein. Auch hier gilt, dass wir gewinnt. Ich allein. Ich bin schuldig, aber mit Jesus zusammen, dass wir gewinnt. Dann bestehe ich im Gericht. Und das hat Gott enorm was gekostet. seinen Sohn, der am Kreuz gestorben ist. Die Bibel redet Klartext. Johannes zeigt auf Jesus und sagt, auf den hört, an den klammert euch, dem folgt nach. Dann könnt ihr leben, wie es Gott gefällt, und dann besteht er auch im Gericht. Aber der Johannes, die Bibel, redet auch Klartext, der meint, boah, ja, pff, mir passiert nichts, irgendwie, ach, ich komme schon durch, Jesus, pff. Wird Jesus sich vor den stellen? Ich will mich auf diesen Weg machen, diesem Gott nachfolgen, dem ich so viel verdanke. Und ich will das mit Ernst und mit Konsequenz, aber ich will das nicht aus Angst vorm Gericht oder sowas, sondern ich will es fröhlich, weil ich dankbar sein kann. Dieser Gott hat so viel in mich investiert, seinen Sohn. Er hat ihn an Weihnachten geschickt. An Karfreitag ist er gestorben, an Ostern auferstanden. Was habe ich diesem Jesus zu verdanken? Und deswegen will ich immer wieder fragen, Gott, was soll ich tun? Wo gefalle ich dir nicht? Wo wünschst du dir Veränderung bei mir? Wo ist Umkehr nötig? Und dann bin ich mir ganz sicher, wenn wir das tun, dann werden wir Gott erleben, wie er redet, wie er antwortet, mir es zeigt. Martin, an diesem Punkt, da will ich dir helfen, dass du vorankommst. Und wir werden erleben, unseren Gott, wie er hilft. Mit seinem Heiligen Geist schaffen wir es, dass wir gewinnt. Gott fordert was von dir, mit allem Nachdruck. Die Axt ist schon angelegt, aber er lässt uns nicht alleine. Er hilft, dass wir gewinnt. Amen.